Immer wenn ich nach, sieht man mich? Ich bin jetzt schon ein paar Mal bei Yumiko, aber immer wenn ich nach Yumiko komme, merke ich mir, dass ich mir meine höchsten High Heels anziehen muss, weil ich jedes Mal gemerkt habe, meine Güte, das sind die höchsten, die ich habe, sicherlich 8 Zentimeter, aber es ist immer noch so, dass ich das Gefühl habe, gerade noch. Also meine Freunde können für mich beten, dass ich keinen Krampf bekomme wegen diesen hohen Schuhen. Das ist das. Wieso war es nicht letztes Mal schon so? Wow. Gut. Ich möchte die Bibelarbeit mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, vor dir, in deine Gegenwart. Werden still, Herr, auch wenn noch vieles um uns und in uns tobt. Wir werden still durch deinen Geist und bitten dich, dass du selbst unser Ohr wächst und dass du uns hören lehrst, wie Jünger es tun, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir dich erkennen und dass wir erkennen, was dir wichtig ist. Du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Thema für diese Bibelarbeit lautet: Wer oder was bestimmt eigentlich, was du denkst? Mit welcher kulturellen Brille liest du deine Bibel? Und die Bibelstelle dafür steht in Lukas 16, 1 bis 9. Ich habe es ein bisschen gekürzt, Lukas 16, 1 bis 9. Und ich möchte den Text hier vorlesen. Lukas 16, 1 bis 9. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich habe diese Bibelarbeit in 2 Teile aufgeteilt. Der erste Teil dreht sich um dieses Thema: Wer oder was bestimmt eigentlich, was du denkst? Mit welcher kulturellen Brille liest du deine Bibel? Also um diese kulturelle und kulturellen Aspekte. Und der zweite Teil, da wollte ich nicht ablassen, wird in etwas kürzerem Umfang sein. Da geht es noch einmal kurz um die Auslegung des Textes von Lukas 16, 1 bis 9, nachdem wir eben diese Aspekte der Kultur mit berücksichtigt haben. Als ich 1994 in Tübingen mein Theologiestudium angefangen habe, nachdem ich in Korea Seoul mein BA in Theol abgeschlossen hatte, hat mal ein theologischer Lehrer, ein deutscher theologischer Lehrer, zu diesem Text eine Andacht gehalten. Und er begann seine Andacht mit den Worten, dass die Geschichte vom unehrlichen Verwalter in Lukas 16 für ihn der schwierigste Text, Zitat, der schwierigste Text im Neuen Testament sei. Und ich erinnere mich, wie es mich verwundert hat, frisch aus Korea angekommen, und ich das Dilemma von meinem theologischen Lehrer nicht direkt nachvollziehen konnte. Lukas 16, 1 bis 9, gehört sicherlich nicht zu meinen Lieblingstexten der Bibel, aber ich hätte ihn jetzt nicht als den schwierigsten Text empfunden. Im Laufe der Jahre während meines Studiums in Deutschland habe ich immer besser verstehen können, warum. Ehrlichkeit ist hier in Deutschland, so scheint es mir zumindest, das Markenzeichen für den christlichen Glauben zu sein. Etwas, das einen Christen auszeichnet. Ehrlichkeit. Beziehungsweise auszeichnen sollte. Dass man nicht lügt, dass man ehrlich ist. Und deshalb scheint es so schwierig zu sein, zu schlucken, dass Jesus hier in dieser Geschichte mit keinem Wort diese Unehrlichkeit des Verwalters anspricht, geschweige denn tadelt, sondern umgekehrt. Er auch noch gelobt wird. Und das ist ein Crux Interpretum. Das, was wir als ein Grund nennen, warum dieser Text sich so schwierig, so sperrig und ja, problematisch anfühlt. Ich selber, das sieht man sicherlich, komme aus Asien, genauer gesagt aus Südkorea und habe auch einige Jahre in Mikronesien, im Pazifik als Missionarin gelebt und gearbeitet. Und wenn man mal in mehreren Kulturen gelebt hat, dann merkt man im Alltag eines sehr schnell und deutlich. Kulturen haben unterschiedliche Werte, vor allem was ihre Gewichtung in der Gesellschaft angeht. Es ist zum Beispiel sehr interessant zu sehen, dass in Kulturen wie Asien oder Mikronesien Beziehung, Gastfreundschaft, ganz, ganz arg wichtig, Ehre, also dass man keinen Gesichtsverlust hat, Höflichkeit und in Mikronesien nochmal ganz besonders das Teilen von Gütern, von dem Kleinsten bis zum Größten, bis dahin auch das Teilen von Kindern. Das Teilen von Gütern und Kindern unter Christen als weit höhere Werte angesehen werden, als zum Beispiel Ehrlichkeit oder Fakten. So wie es für uns hier in Deutschland ein No-Go ist, wenn ein Missionar oder ein Pastor, ein Hauptamtlicher ständig lügt. So wie wir hier sagen würden, wie kann der sich Christ nennen, wie kann der als Pastor arbeiten, wenn der ständig lügt. So ist es dort in Mikronesien ein absolutes No-Go, und das habe ich auch so erfahren müssen, wenn ein Missionar oder eine Missionars-Ehefrau ihr Butterbrot hervorholt und ganz selbstverständlich im Kreise der Studierenden für sich allein es isst, ohne es dem anderen anzubieten und mit ihm zu teilen. Dann hört man wirklich auch, wenn man ein Snickers isst, die Blicke werden anders. Und es war für mich unfassbar zu sehen, wirklich auch zu hören dann hintenrum, wie das Thema Nummer eins war, dass jetzt eine Missionarin oder eine Missionars-Ehefrau ihr Snickers alleine da gefuttert hat, ohne zu fragen, ob die anderen 12 Studierenden auch ein Biss wenigstens haben wollen. Und das ist kein Witz, mit welcher Vehemenz das mit dem christlichen Glauben in Verbindung gebracht worden ist. Wie kann ein Missionar, wie kann ein Christ so etwas tun? Das Nicht-Teilen ist im Bewusstsein vieler mikronesischer Christen das Kriterium Nummer eins. Und das ist auch in einer Umfrage übrigens bestätigt worden, als wir eine Umfrage gestartet haben unter den Studierenden. Das Kriterium Nummer eins für christliches Verhalten. Nicht an der Ehrlichkeit, sondern daran, ob jemand als Christ oder geistlicher Leiter mit anderen teilt, was er hat. Daran hat man den Glauben eines Christen gemessen in Mikronesien. In Korea wiederum wäre so ein, ich nenne es mal Alpha-Wert, wahrscheinlich, wie in vielen asiatischen Ländern auch, Höflichkeit oder die Harmonie. Ein Gebot von Konfuzius, dem Gründer des Konfuzianismus, der Korea sehr geprägt hat, ist in der koreanischen Gesellschaft tief verinnerlicht. Und dieses Gebot lautet so: Mit einem unhöflichen Menschen sollst du keinerlei Gemeinschaft haben, sondern du sollst ihn konsequent meiden. Mit einem unhöflichen Menschen sollst du keinerlei Gemeinschaft haben. Oder eine andere Aussage: Die wichtigste Qualität eines Leiters ist nicht die Durchsetzungsfähigkeit, ist nicht seine Kompetenz, sondern ist die Harmoniefähigkeit. Wie harmonisch kann ein Leiter mit seinen Mitarbeitern und mit seinen untergebenen Menschen umgehen? Angesichts so einer Werteskala können Sie sich auch vielleicht vorstellen, wie schwer verständlich für viele meiner koreanischen Freunde es war und es noch ist, dass der Volkswagen-Abgasskandal hier so dermaßen hohe Wellen geschlagen hat. Ich habe in dieser Zeit immer wieder mal mit meinen Eltern und auch mit meinen christlichen Freunden telefoniert, so wie man es halt immer wieder macht in Korea. Und es war jedes Mal ein Thema, dass sie es nicht verstehen konnten, warum jetzt daraus so ein Riesending gemacht wird. Nicht, dass es jetzt gar nicht schlimm wäre, das will ich jetzt auch nicht so sagen. Natürlich wird Betrug und Fälschung auch in Korea als nicht gut oder richtig empfunden. Aber angesichts der Tatsache, dass Ehrlichkeit jetzt nicht die alles überragende Nummer eins in der Werteskala der Koreaner gestellt hat, ist es wirklich so, dass die erste Frage, die sich manche Koreaner, zumindest unter meinen Freundeskreisen, gestellt haben oder sich immer noch stellen, war, ist jetzt jemand dabei gestorben? Waren jetzt die Brakes, die Bremsen gefälscht? Ist jemand da sehr groß zu Schaden gekommen, weil die Abgaswerte ein wenig verfälscht wurden? Und Volkswagen ist in seinem ganzen Image überhaupt nicht runtergegangen, zumindest nicht bei meinen Eltern, die ja auch Theologen sind. Überhaupt nicht. Ah, ist immer noch ein tolles Auto. Und das so zu sehen wie in Deutschland, das ist ganz arg, als etwas wirklich Problematisches empfunden wurde. Es war sehr interessant mitzuverfolgen. Und in dieser kulturellen Einstellung liegt wahrscheinlich auch der Grund, weshalb das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, das Jesus hier erzählt, der mal kurz ein paar Zahlen hier ändert, in Korea nicht auf diese Problematik gestoßen ist, wie es hier in Deutschland der Fall zu sein scheint. Und auch nach 20 Jahren Deutschland muss ich ganz ehrlich Ihnen gestehen, dass zwar mein deutsch sozialisierter Kopf mir sagt, dieses Verhalten des Verwalters ist nicht richtig, aber emotional ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, denke, aber gleich als der schwierigste Text abgestempelt zu werden, wegen dem bisschen Verändern der Schuldsummen, wem soll das jetzt wieder schaden? Der Reiche hat doch genug und den Armen ist damit nur geholfen. Sage ich jetzt nicht unbedingt in meinen Theologenkreisen laut, aber naja, wobei es wird ja aufgenommen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist diese Einstellung in weiten Teilen der Erde und Kulturen, wie zum Beispiel Afrika, Indien, Asien, Südamerika, gar nicht so fremd. Natürlich nicht pauschalisierend, wie gesagt, es gibt genügend Ausnahmen, aber sehr wohl als eine grobe Tendenz, was man ja auch sehr schön an dem frisch fröhlichen Feilschen auf den Märkten um die Preise vielleicht erkennen kann, in orientalischen Märkten, wo der Preis locker zwischen 10 und 200 Dollar reichen kann, je nachdem, wie man den Preis aushandelt. Und in diesem Zusammenhang, liebe Brüder und Schwestern, habe ich mich aus Fairness und auch aus Neugier mal selber im Gegenzug gefragt, was wäre dann für dich als Koreanerin, Miham, der schwierigste Text im Neuen Testament? Welchen Text würdest du als den schwierigsten Text im Neuen Testament empfinden? Und siehe da, ich bin fündig geworden. Und zwar steht dieser schwierigste Text für mich in Markus 8, 33, wo Petrus die Ankündigung eines leidenden Messias nicht akzeptieren will, sagt Jesus zu ihm ins Gesicht, nicht hintenrum, sondern ins Gesicht: Geh weg von mir, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis. Für eine Gesellschaft, in der Höflichkeit, das harmonische Miteinander und die Ehre eine sehr hohe Rolle spielen, geht so ein Verhalten schon mal gar nicht. Das ist ein Gesichtsverlust sondergleichen und das auch noch vor der versammelten Mannschaft, wenn er ihn wenigstens zu sich geholt hätte und nur ihm das gesagt hätte. Aber nein, vor der ganzen Jüngerschaft. Geh weg von mir, du Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Allein für diesen Satz, ohne Witz, allein für diesen Satz hätte ich die nächsten Monate nicht mehr mit Jesus gesprochen. Ja, ich wäre ihm bewusst ausgewichen und hätte mein Angesicht, weil es nicht gegangen wäre emotional. Und das ist wirklich der schwierigste Text für mich. Und spätestens hier fällt mir auf, dass Jesus gar nicht so orientalisch ist, wie man meinen könnte, von der jüdischen Kultur her, sondern eher sehr europäisch direkt zu sein scheint. Und genau das aber, liebe Brüder und Schwestern, ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jesus Christus ist weder orientalisch noch europäisch. Er ist weder höflich noch zu direkt, sondern er ist Gott. Unsere Kulturen und unsere Werte sind nicht der Maßstab für ihn. Ich wiederhole, unsere Kultur und unsere Werte sind nicht der Maßstab für Gott, sondern er ist der Maßstab, an dem sich jede Kultur messen und orientieren muss. Ob es nun Korea, Mikronesien, Afghanistan, Pakistan, Syrien, Deutschland, Amerika oder welches Land auch immer. Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, harmonisches Miteinander, Gastfreundschaft, Ordnung sind unbestreitbare christliche, biblische Werte. Es geht mir nicht darum, diese niederzumachen. Aber sie sind nicht die entscheidenden Kriterien, an denen sich das Wort Gottes messen lassen muss. Was Gott mir sagen darf und was nicht. Was ich mir anhören möchte oder was nicht. Meine Werte, so gut und vernünftig sie auch sein mögen, sind nicht die Kriterien, die entscheiden, ob das Wort Gottes für mich Sinn macht oder nicht. Ich betone diesen Punkt im ersten Teil so sehr, weil ich glaube, dass manchmal nicht unsere Sünden uns den Zugang zu einem biblischen Text oder zu einer biblischen Wahrheit versperren, sondern unsere eigenen Tugenden, unsere eigenen Stärken, unsere eigenen Werte. Und zwar in dem Moment, wo sie als Kriterium über die Worte Jesu gesetzt werden und Jesus nicht mehr als der lebendige Herr das entscheidende Kriterium für unser Leben, für unser Verstehen dieser Welt und für unser Handeln ist. Ich möchte ein Beispiel hier geben, was jetzt gerade über Weihnachtstag, also jetzt gerade vorhin in den letzten eineinhalb Wochen passiert ist. Ich war ja über die Weihnachts- und Feiertage in Korea mit meiner Schwester, bei meinen Eltern, und mein Mann mit unseren drei Töchtern war dann bei seiner Verwandtschaft hier in Deutschland. Und ich bin dann jetzt zurückgekommen am 6. Januar und habe dann meine Tochter, die Jüngste, abgeholt. Und sie saß dann im Auto und dann sagt sie auf einmal so von hinten den Satz, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Die Noah, die ist 7. Ja, und das war für sie so die Erkenntnis, der Erkenntnisfortschritt der letzten Feiertage. Und ich konnte sehen, oh, sie war bei der Verwandtschaft. Das wäre jetzt in Korea nicht so gekommen, aber wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Und so saß sie hinten im Auto und während ich nach Liebenzell fahre, hat sie das immer wieder wiederholt. Ich weiß auch nicht warum, aber so 3-4 Mal, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. So in einer sehr, nicht besserwisser, aber so einer sehr, doch, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Und ich habe automatisch genickt, weil das ist ja so. Es ist ja nicht so, dass es falsch ist. Und ich kenne ja auch die Geschichte mit dem Peter und dem Wolf, der 2-mal gelogen hat und dem dann keiner mehr glaubt. Und meine erste Reaktion war, ja, nervt zwar, aber es ist richtig. Nett, dass sie das gelernt hat, hilft ihr später nicht zu lügen. Wer will schon, dass sein Kind dauernd lügt? Es war eine vertraute Weisheit und auch notwendige Weisheit. Und liebe Brüder und Schwestern, vielleicht deshalb gerade auch so gefährlich. Wenn Noah gesagt hätte, Menschen zu verprügeln oder Menschen anzulügen ist gut, und das im Auto immer wieder wiederholt hätte, wären bei mir sofort und bei Manuel die Alarmglocken hochgegangen. Menschen anzulügen ist gut, Menschen anzulügen ist gut. Wer hat dir das gesagt? Wo hast du das her? Verstehen Sie, wären sofort bei uns die Alarmglocken hochgegangen. Aber hier, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Ist diese Aussage, die Intention pädagogisch dahinter uns so vertraut, so übereinstimmend mit unseren Werten, dass wir diese gar nicht mehr hinterfragen. Wir hinterfragen gar nicht mehr, ob Sauberkeit, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit, Höflichkeit, Harmoniebedürftigkeit, ob das alles auch tatsächlich immer so richtige und gute Werte sind in manchen Situationen. Weil sie so übereinstimmend war, diese Aussage von Noah mit unseren Werten, haben wir sie gar nicht mehr hinterfragt, ob diese Aussage aus biblischer Sicht denn auch wirklich so tragbar ist. Wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht. Denken Sie nach. Pädagogisch sicherlich eine richtige und wertvolle Aussage, die den hohen Wert der Ehrlichkeit unterstützt. Auch in der Erziehung, nicht? Aber merken wir als Christen, auch gleichzeitig, merken Sie und ich, auch gleichzeitig, was für eine Unbarmherzigkeit in dieser Aussage steckt. Wenn das so stimmt, liebe Brüder und Schwestern, und stimmen muss, stimmen soll, wer einmal gelogen hat, dem glaubt man nicht, dann können wir die Petrusbriefe auch gleich aus der Bibel rausschmeißen. Denn die sind von einem Apostel, der gelogen hat. Und wie? Nicht nur einmal. Gleich 3-mal. Wissen Sie was? Ich habe bei diesem Thema so das Gefühl, I'm walking a very thin line. Also ich in Korea oder in Afrika würde ich mich jetzt in meinem Metier fühlen, aber in Deutschland, diesen absoluten Wert der Ehrlichkeit anzugreifen. Ich habe das Gefühl, ich bin auf einem sehr, sehr, sehr schmalen Grat und ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Und jetzt kommt das, was ich hingeschrieben habe. Es geht mir in keinster Weise darum, hier zu sagen, dass Lügen okay ist und Ehrlichkeit viel zu hoch bewertet wird. Dass das auch aufgenommen wird. Es geht mir in keinster Weise darum, dass wir hier lascher werden sollen. Ah ja, ist doch okay, wenn Volkswagen einen Skandal hier mit Abgas hat. Ist doch okay, wenn mal hier ein bisschen die Summen verändert werden. Das ist nicht die Pointe. Ich wiederhole, das ist nicht mein Anliegen. Überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, um diese in meinen Augen berechtigte Frage, ob unsere besten Werte, unsere besten Tugenden, unsere besten Stärken nicht auch oft unsere toten Winkel darstellen im Alltag unseres Lebens. Die Bereiche, wo wir die höchsten Maßstäbe haben als Christen, sind häufig die Bereiche, überlegen Sie sich mal einfach das für sich heute, die Bereiche, wo wir die höchsten Maßstäbe haben an Werten, sind oft die Bereiche, wo wir mit der größten Unbarmherzigkeit und dem schärfsten Richtgeist diejenigen Geschwister verurteilen, die diesen Maßstäben eben nicht entsprechen. Da, wo Sauberkeit für uns ein absoluter Wert geworden ist und das Markenzeichen einer christlichen Hausfrau eine saubere Küche ist, ja, gibt's genügend. Genügend. Aus persönlicher Erfahrung oft mitgelitten. Dass man es als ein christliches Zeugnis darstellt, ob eine Küche sauber ist oder dreckig. Dass man da natürlich die Küche einer Kollegin oder einer Freundin, die aussieht, als wäre gerade eine Bombe eingeschlagen. Dass man da denkt, was ist das denn? Oder Unpünktlichkeit. Oder wie gesagt, Unehrlichkeit. In Korea Unhöflichkeit. Ich habe gemerkt, dass wir in unseren Gemeinden nicht so sehr darunter leiden, dass manche Leute uns mit Fäusten eine in die Backen hauen, dass die Verletzungen ganz selten entstehen, weil jetzt jemand mit einem Messer auf uns einsticht. Aber hier, da wo wir einem Maßstab nicht gerecht werden, da wo eine Leistung gefordert wird und wir dem nicht entsprechen, dass da Verletzungen und Wunden geschehen, zwischenmenschlich und vor allem auch in christlichen Gemeinschaften. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ja no, natürlich kann ich immer predigen, du sollst nicht morden. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann würden wir alle nicken. Aber wie viele von uns wurden tatsächlich in der Gemeinde verletzt oder sind wirklich verwundet rausgegangen aus einer Gemeinschaft, weil jemand uns ermorden wollte? Du sollst nicht morden. Und wie viele von uns wurden aber verletzt? Wie viele Missionare kehren zurück frühzeitig vom Dienst? Ich habe mal die Statistik gelesen, 80% der Missionare, die frühzeitig ihren Dienst beenden, beenden ihn nicht, weil es dort so keine Elektrizität oder keine Bequemlichkeiten gibt, sondern wegen Zwistigkeiten untereinander. Zwischenmenschlich. Weil eben Maßstäben nicht gerecht geworden ist. Und unter diesem Blickwinkel, liebe Brüder und Schwestern, verstehe ich auch die Aussage von Paulus aus Philipper 3,12. Alles, was mir Gewinn war, habe ich als Schaden erachtet, als Kot, als Scheiße, damit ich Christus gewinne. Hören Sie genau zu. Alles, was mir Gewinn war. Er redet hier nicht davon, dass er seine schlechten Eigenschaften und seine sündigen Eigenschaften wegwirft, um Christus zu gewinnen, sondern das, was für ihn gut war, was er als Gewinn beschreibt, Bildung, Prägungen, Tugende, Werte, alles, was mir als Mensch Gewinn war, habe ich als Schaden erachtet, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Damit ich Christus gewinne. Das ist ein Satz, den könnte man sich als Leitmotto für sein Leben nehmen. Wissen Sie, alle meine koreanischen Freunde sind, wenn sie mich besuchen kommen, begeistert von der Sauberkeit Deutschlands. Und die Leidenschaft, mit der die Kehrwochen hier eingehalten werden, ist ein Phänomen. Ich sage es, ein Phänomen, das mich bis heute noch in Staunen versetzt. Deutsche Autos und Produkte sind so begehrt im Ausland, auch in Korea, weil sie eben als sicher und zuverlässig gelten. Das sind alles wichtige und gesunde Werte, die hier aufgezählt werden. aber sie sind nicht unsere Mission. Sie sind nicht unsere Mission. Die Kehrwoche muss eben nicht bis an die Enden der Erde eingeführt werden. Was soll ein Malawi eine Kehrwoche? Jede Woche einmal. Und unsere vorrangige Aufgabe in dieser Welt ist es nicht. Und vielleicht wundern sich manche von Ihnen, warum ich hier so dramatisch betone. Ich betone so dramatisch, weil es mir so oft begegnet ist. Und unsere vorrangige Aufgabe in dieser Welt ist es nicht, die saubersten Fenster in der Kirche zu haben oder die pünktlichsten Menschen bei allen Veranstaltungen zu sein oder immer nur höfliche und angenehme Dinge zu sagen, wie viele Asiaten es tun, oder alles und überall zu harmonisieren als Christen. Wie wichtig uns all diese Werte auch sein mögen, sondern unsere Mission ist, Christus zu gewinnen und in Christus gewonnen zu werden, diese Welt zu gewinnen für Christus. Diese Konferenz heißt JUMICO, Jugendkonferenz für Weltmission. Und ich wünsche es Ihnen und mir, dass wir bei allem, was uns als Werte wichtig ist, und ich betone noch einmal, dass ich die Werte sehr, sehr hoch schätze, bei allem, was uns und unser Leben geprägt hat und prägt, niemals vergessen, und ich bitte Sie wirklich, dass wir es niemals vergessen, was uns definiert als Christen, was Sie zum Christen macht und mich zum Christen als eine Familie, sind nicht diese Werte oder unsere Kulturen oder sonstige Befindlichkeiten, sondern Jesus Christus und er allein. Alles, was mir Gewinn war, habe ich für Dreck erachtet, damit ich Christus gewinne. Diese Entscheidung ist keine dogmatische Phrase, die mit einer Prise Dramatik von Paulus einfach so in den Raum hineingeschleudert wird. Alles, was mir Gewinn war. Sondern diese Entscheidung, Christus über alles zu stellen, auch über mich, meine Werte, meine Erfahrungen, meine Maßstäbe, Christus über alles zu stellen, über alles, hat den Juden Paulus etwas gekostet. Sie hat ihm seine Kultur gekostet. Sie hat ihm seine Überzeugungen gekostet, seine Karriere als Gamaliel-Schüler und als aufsteigender Star der religiösen Oberschicht. Apostelgeschichte 9. Sie hat ihm seine Werte und seine Identität gekostet. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war ich untadelig. Das muss man erstmal so sagen können. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Und was sagt aber Paulus, liebe Brüder und Schwestern? Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Liebe Brüder und Schwestern, der erste protestantische Missionar in Korea war übrigens ein Deutscher, Karl Gützlaff, ein lutherischer Pfarrer. Er kam 1832 über China nach Korea und hat den, sage und schreibe, Kartoffelanbau in Korea eingeführt. Was wirklich nett ist. Kartoffel soll sehr gesund sein. Das habe ich jetzt noch einmal mitbekommen. Und trotzdem, und trotz dieser Mühe, essen wir in Korea heute noch morgens, mittags, abends Reis. Von Kartoffeln ist nicht so viel zu sehen. Aber wissen Sie was? Karl Gützlaff hat neben dem Kartoffelanbau noch etwas anderes mitgebracht nach Korea, und zwar die Bibel. Die erste Bibel. Das Wort Gottes. Heute bekennt sich im einstmalig vom Buddhismus und Konfuzianismus geprägten Korea über 30% der Bevölkerung zum christlichen Glauben. Die koreanische Kirche prägt heute mit ihren Kirchen, unzähligen Missionaren und theologischen Ausbildungsstätten die Landschaft des christlichen Glaubens wie kein anderes asiatisches Land. Das Wort Gottes ist zu einer transformierenden Kraft in der koreanischen Gesellschaft geworden, die auch heute noch Menschenherzen und Menschenleben verändert, berührt und prägt. Ich möchte zum Schluss auf die Auslegung kommen. Die Auslegung von Lukas 16, 1 bis 9. Und aus dieser Geschichte möchte ich nur einen einzigen Aspekt hervorheben. Jesus lobt den Verwalter nicht für seine Moral oder für seinen Betrug, sondern schlichtweg für seine Klugheit. Er lobt ihn nicht für sein Handeln an sich, für das Betrügerische, was er macht, sondern Jesus lobt ihn für seine Klugheit. In der Geschichte tut der Verwalter Folgendes. Erstens, er erfasst realistisch und nüchtern seine Situation. Zweitens, er geht seine Optionen durch. Vielleicht haben Sie die Geschichte noch im Kopf. Er streicht eine nach dem anderen aus. Option A klappt nicht, graben kann ich nicht, betteln schäme ich mich auch. Also Option A klappt nicht, B kommt auch nicht in Frage. Eins nach dem anderen wird gestrichen. Und drittens, er erkennt die Lösung, die ihm auf Dauer seine Existenz sichert. Und diese Lösung, liebe Brüder und Schwestern, und darum ging es mir auch in dieser Auslegung, lautet so. Er übt Barmherzigkeit an seinen Mitmenschen. Er übt Barmherzigkeit an seinen Mitmenschen und beherzigt damit eigentlich den Rat, den ein berühmter Staatsmann, der für seine Weisheit und Verständigkeit über Landesgrenzen bekannt war, hunderte von Jahren früher dem babylonischen König Nebukadnezar gegeben hat. Daniel 4, 24, ich zitiere. Darum, o König Nebukadnezar, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und, jetzt kommt's, brich mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen voll Dauer sein soll. Brich mit deinem Vergehen durch Barmherzigkeit an Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Daniel 4, 24. Barmherzigkeit gegen Elende, wenn unser Wohlergehen von Dauer sein soll. Klugheit bedeutet, sein Schicksal auf das zu setzen, was Ewigkeitswert hat. Kulturen und Werte von Menschen ändern sich. Vielleicht sind wir auch gerade in einer Zeit, wo es eben um diesen Kampf geht von Werten und Kulturen. Kulturen und Werte ändern sich. Was ist von Dauer? Wo lohnt es sich zu investieren? Im Psalm 63, 4 bekennt der Psalmist im Gebet vor Gott, deine Barmherzigkeit ist besser als Leben. Deine Barmherzigkeit ist besser als Leben. Als junge Theologin habe ich diese Aussage nie richtig verstanden. Ist Leben nicht das Allerwichtigste? Was hilft Barmherzigkeit, wenn ich tot bin? Ist Leben nicht das Allerwichtigste, was wir hier auf Erden haben, unser Puls? Bam, 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 bam. Wie kann dann die Barmherzigkeit Gottes besser oder wichtiger sein als Leben an sich? Was genau ist damit gemeint? In den zurückliegenden Jahren, mit vielen Höhen und Tiefen, viel Versagen auf meiner Seite, hinfallen und wieder aufgerichtet werden, habe ich erfahren dürfen, und dafür bin ich von Herzen dankbar, habe ich erfahren dürfen, dass Leben nur deshalb möglich ist, weil Gott uns barmherzig ist. Weil seine Güte und Treue jeden Morgen, auch in der nächsten Woche, neu sind und uns gelten. Wir alle leben von dieser barmherzigen Zuwendung Gottes. Und vielleicht noch wichtiger, liebe Brüder und Schwestern, wir alle sterben im Vertrauen, nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, nicht im Vertrauen auf unsere Ehrlichkeit, auf die Erkenntnis oder auf unser theologisches Wissen. Oder dass wir immer höflich waren. Wir sterben nicht im Vertrauen auf diese Dinge, sondern wir sterben allein im Vertrauen auf Gottes große Barmherzigkeit, dass er uns durchträgt. Durch den Tod trägt, trotz unseres täglichen Versagens, unserer vielen Fehler und Sünden. Und weil dies so ist, liebe Brüder und Schwestern, weil wir alle allein von dieser Barmherzigkeit, Sie und ich, völlig egal in welcher Kultur, welche Werte wir vertreten, weil wir alle allein von dieser Barmherzigkeit Gottes leben, tun wir gut daran, nennt es Jesus Klugheit, wenn wir unser Leben in dieser Welt unser Werten und Handeln im Blick auf die Ewigkeit danach ausrichten, was Jesus so unmissverständlich und klar in Matthäus 9,13 gesagt hat. Geht aber hin, geht hin. Ob es nach Jumiko ist oder auf eine andere Konferenz mehr in Augsburg, völlig egal, geht hin und lernt, was das heißt. Hosea 6,6. Ich habe Gefallen an der Barmherzigkeit, nicht am Opfer. Wissen Sie, was Jesus hier auf den Pranger stellt? Opfer? Sie brauchen nur das Alte Testament zu lesen und Sie wissen, wie wichtig Opfer ist. Schlachtopfer, Brandopfer, Versöhnungstag, Yom Kippur und so weiter und so fort. Opfer, Opfer, Opfer. Es gibt keine Religion, die von Ihnen kein Opfer fordert. Je mehr sektierisch sie ist, desto größer sind die Opfer. Dein Haus, dein Geld, deine Frau, alles. Deine Kinder, deine Gesundheit. Ich kenne keine andere Religion, die kein Opfer will. Und Jesus sagt, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist im Hebräischen Chesed das gleiche wie Liebe. Das gleiche Wort. Liebe, Barmherzigkeit. Ich habe Gefallen an der Liebe, an der Barmherzigkeit, nicht am Opfer. Ich möchte diese Bibelarbeit mit den folgenden Gedanken abschließen. Wir haben viel darüber gehört, welche Werte in welchen Kulturen die höchste Gewichtung haben. Wenn es nun in der Kultur des Reiches Gottes, wenn es in der Kultur der Bibel einen Wert gäbe, welches wäre wohl der höchste Wert? Was könnte der sein? Bevor wir Deutsche sind, sind wir Christen. Bevor ich Koreanerin bin, bin ich Christin. Durch das Blut Jesu sind wir eine Familie. Unsere Staatsbürgerschaft ist nicht hier. Und wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann sollten wir es auch mal richtig verinnerlichen. Unsere Staatsbürgerschaft ist nicht hier. Wir sind nicht Deutsche und Koreaner und Afghanen, Syrer. Wir sind Geschöpfe und unsere Staatsbürgerschaft, unsere Werte richten sich nach der Kultur des Reiches Gottes. Was könnte es sein? Höflichkeit, wie Koreaner immer betonen? Ehrlichkeit, Sauberkeit oder Pünktlichkeit? Im Reich Gottes, in der Ewigkeit? Ich persönlich meine, und da können Sie mich gerne herausfordern, auch danach. Also das ist einfach etwas, was ich hier auch vor Ihnen hinlege. Ich persönlich meine, wie ich Jesus in der Bibel kennenlerne und anhand dieser Texte, die mir begegnen, anhand des Verhaltens, wie Jesus den Sündern und den Menschen begegnet. Ich persönlich meine, es ist die Barmherzigkeit, die Liebe. Auch wenn es mir persönlich, und das gestehe ich, auch gar nicht so liegt. Für mich sind Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit, das sind Begriffe, die mein Herz höher schlagen lassen. Bei Barmherzigkeit geht es. Schärfe, Radikale, das sind die Dinge, die mich wie ein Adler hochfliegen und nicht so wie Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Menschenfreundlichkeit. Aber ob es mir liegt oder nicht liegt, ist überhaupt nicht die Frage. Als ob das die Welt rettet. Aber es ist das, was ich bei Jesus sehe. Und wenn es nicht so ist bei Ihnen, dann würde ich mich wirklich freuen über ein herausforderndes Gespräch. Das ist der Grund, weshalb wir existieren dürfen, die Barmherzigkeit Gottes. Warum auch an jedem Tag Sie und ich, auch heute Gottes Güte und Treue uns gelten. Obwohl wir auch heute versagen, auch heute Morgen versagt haben und gestern vielleicht auch, besonders als Mutter hat man diese Momente sehr häufig. Das ist der Grund, die Barmherzigkeit Gottes ist der Grund, warum es Vergebung gibt, warum wir gerettet worden sind. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die nach Jakobus 2,13 über das Gericht triumphiert. Und ich möchte Sie bitten, diese Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Wir leben von ihr und diese Welt braucht sie dringend. Die Bibel sagt nicht, dass am Ende der Tage die Höflichkeit abnehmen oder die Sauberkeit erkalten wird, sondern sie sagt, die Liebe, die Barmherzigkeit wird erkalten am Ende der Tage. Und vielleicht sollten wir es sein, wir Christen, die hier einen Raum schaffen können mit Gottes Hilfe, wo wir in einer Welt, wo die Liebe und die Barmherzigkeit immer mehr erkaltet, einen Raum schaffen der Liebe und wo diese Barmherzigkeit erfahrbar wird, auch für die Menschen, die nichts von Gott wissen. Es ist mein Gebet, dass Gott Sie und mich beruft in diesen Tagen, auch vielleicht heute, in einer tief gefallenen und verwundeten Welt, diese Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zu leben und wirklich bis an das Ende der Welt zu gehen und diese zu verkündigen. Ich wiederhole, diese Welt braucht diese Barmherzigkeit Gottes, diese Liebe Gottes, dringender denn je zuvor. Und das ist mein Wunsch. Ich beende mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, es ist dein Geist, nicht unsere Worte. Dein Geist, der auch hier ist, unsichtbar für unsere irdischen Augen. Aber Herr, mit einer Kraft, die uns überhaupt hierher gebracht hat, die das Leben von uns und von so vielen Menschen, die wir kennen, verändert hat. Du, der lebendige Christus, der Retter dieser Welt, in dem die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir als deine Kinder, als Nachfolger, Herr, dich, Herr Jesus Christus, über alles stellen, nicht nur über unsere Sünden und über unsere Schwächen, sondern gerade auch über unsere Stärken, über das, was wir als wichtig empfinden, das, was wir als Gewinn empfinden, unsere Prägung, unsere Werte, unsere Tugenden, unsere Maßstäbe. Über all das wollen wir dich, Herr Jesus Christus, stellen, dein Wort hören, wie Jünger es tun. Und dich bitten, Herr, dass wir nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes werden. Dass in unserem Leben sich widerspiegelt, was es heißt, einen barmherzigen Gott zu haben. Einen menschenfreundlichen Gott zu haben. Einen Gott zu haben, der uns eben nicht misst nach einer Latte von Werten, sondern der uns barmherzig ist. Und von dessen Barmherzigkeit wir leben und mit der wir auch sterben. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du mein Gott bist, dass wir an solchen Gott, solch einen Gott glauben dürfen, wie du es bist. Keiner ist so wie du. Du bist allein der wahre Gott und der einzige Retter. Und dir befehle ich, Herr, unser Leben und das Leben von unseren Mitmenschen hier auf dieser Welt an. Danke, dass du es bist, der diese Welt, unser Leben in den Händen hält und zum Ende, zum Ziel führt. Hab Dank dafür. In Jesu Namen gebetet. Amen.